Hier, der Podcast für Kommunikation.
Mensch, Philipp, Kommunikationskunst.
Podcast für Marketing und Vertrieb.
Hallo, liebe Freunde des guten Podcasts. Heute mal eine leicht andere Begrüßung mit dem heutigen Thema E-Mail-Marketing. Wir haben einen Gast. Philipp, cool, dass wir hier sind.
Also erstmal trotzdem an die Leute, die gerade duschen, auf die Autobahn gehen oder die linke Spur benutzen. Hallo auch von mir. Und heute darf ich diese wundervolle Person vorstellen. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt, weil ich habe super viele Fragen vorbereitet. Hallo, liebe Trommelwirbel, Vanessa!
Ja, hallo ihr
Vanessa,
zwei.
Schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, ob ich rot oder aufgeregt werden soll. danke für dein Intro. Ich bin die Vanessa, ich bin E-Mail-Marketing-Managerin. Ich verhelfe meinen Kunden dazu, mit E-Mail-Marketing zu starten und dass die E-Mails in der Inbox landen, würde ich sagen.
Geil, Vanessa, ich will jetzt gleich mal provozieren. E-Mails, ist das nicht schon lange aus?
Die Litfaßsäule ist aus, Philipp. Oder vielleicht Schallplatten, aber E-Mail-Marketing, das ist eine der wichtigsten Disziplinen im Marketing. Und gerade wenn man Marketing, sage ich mal, auch online sieht, gehört E-Mail-Marketing zum Brot- und Buttergeschäft, würde ich schon was sagen. Kannst du mir bestimmt bestätigen, Vanessa?
Kann ich bestätigen, die E-Mail ist nicht out.
Mist.
Vielleicht ist es Spam out, weil irgendwie diese blauen Pillchen zu kaufen, ich frage mich jedes Mal, gibt es denn wirklich so viele Leute, die sowas kaufen? Aber wenn ich dann einfach sage an B2B-E-Mail, die so gut aufgeschrieben hat, dass sie Mehrwerte bietet, ich glaube, da ist doch die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, also würde man sagen, mehr als 50% Öffnungsrate und von den 50% wahrscheinlich noch 90%, die es wirklich auch wirklich lesen.
Dann lass uns doch mal die Expertin befragen. Lass uns doch mal über KPIs, Key Performance Indicator oder einfach mal klare Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Vanessa, was sagst du denn dazu?
Okay, sehr gerne. Vielleicht vorab würde ich sagen, E-Mail ist nach wie vor Kommunikationskanal Nummer 1, ist auch eine Zahl, weil es einfach zuverlässig ist und auch über die Generationen halt noch am breitesten verbreitet ist. Zu den KPIs. Ja, also im E-Mail-Marketing messt man Öffnungsraten und Klickraten und daran bemisst man, wie erfolgreich so eine E-Mail-Kampagne war. Und man muss sagen, das ist auch ein bisschen branchenabhängig. Also gute Öffnungsraten, also über 50% sind schon extrem gut. Das ist schon überdurchschnittlich. Normale Öffnungsraten sind so 25-35% ist gut, alles drüber ist sehr gut. Es kommt natürlich auch stark auf die E-Mail-Liste an, also welche Kontakte da drin sind. Weil Kontakte, die über Ads kommen oder gekaufte Listen, die haben natürlich nicht so eine Bindung zu dir und lesen die E-Mails dementsprechend weniger als jemand, der organisch dich schon über Social Media länger verfolgt und dann in die E-Mail-Liste gekommen ist. Der ist natürlich auch, der weiß, worum es bei dir geht und der liest natürlich auch viel häufiger.
Ich kenne da doch so auch ein paar Kunden, die sich darüber ärgern, dass ihre Liste so klein ist. Und mir sind da doch ein paar Leute begegnet in den letzten Jahren, die ihre Listen gerne so ein bisschen, nennen wir es mal, künstlich aufgepusht haben. Also sprich Leute ohne doppelte Verifizierung oder beziehungsweise ohne Rückantwort oder einfach mal importiert haben und auch darauf gehofft, ja, denn war das schon bewusst, dass das nicht so die professionellste Art und Weise ist, ohne dem Einverständnis meines Gegenübers einfach jemand in eine Liste hinzuzufügen. Wie sind da deine Erfahrungen, was da mit solchen, nenn es mal, unfreiwilligen Adressaten oder Empfängern dann?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich bin ich da auch nicht so Fan von, aber war bei solchen Projekten auch schon dabei und kann halt auch bestätigen, dass es funktioniert. Also ich weiß, warum das nach wie vor gemacht wird, dass E-Mail-Listen gekauft werden oder halt einfach E-Mails recherchiert werden und angeschrieben werden. Ja, tatsächlich funktioniert es, weil man halt trotzdem in der Inbox landet letztendlich und direkten Kontakt hat, ne? Und solche E-Mail-Tools messen ja auch, ob da geklickt wurde, also geöffnet wurde, geklickt wurde und dementsprechend weiß man auch, ob da Interesse da ist. Deswegen, ja, funktioniert es dann halt auch.
Frage von meiner Seite aus, aber die Sache ist ja die, also klar, wenn man den Wasserhahn auftritt, also ich kann jetzt auf gut Deutsch 10.000 Adressen mir kaufen und dementsprechend 10.000 Leute anschreiben. Und Butter bei der Fische, wenn davon 3-4% nur öffnen, dann habe ich eigentlich, glaube ich, fett und saftig verkauft. Bin aber ehrlich, natürlich ist es auch so, dass du halt sehr zielgruppenunorientiert auch anschreibst dementsprechend. Und meine Frage wäre ja zum Beispiel, hast du da irgendwelche Expertise, Erfahrung? Also was würdest du da in die Richtung gehen? In welche Richtung würdest du gehen?
Du meinst, was, wie ich es angehen würde, wenn ich sowas machen würde?
Genau, genau.
Ja, tatsächlich spielt die Qualität der Liste schon eine große Rolle. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher über Ads gehen und da investieren, weil ich da ja noch gezielter die Leute in die Liste holen kann und auch die Erlaubnis habe, die dann anzuschreiben. Wenn ich jetzt wirklich eine gekaufte Liste hätte, von, sagen wir mal, also wirklich einer Branche, wo ich weiß, welche Leser ich da auch habe, dann spielt schon auch eine Rolle, dass man, naja, also die richtigen Inhalte zum einen findet und auch nicht spammt. Also ich würde wahrscheinlich 2 E-Mails schicken und dann würde ich noch eine 3. schicken an die, die es geöffnet haben.
Okay, und noch eine weitere Frage, weil jetzt fängt bei mir natürlich das kleine Kopfkino an, weil ich bin ja auch gerne mal so ein bisschen im provozierenden Bereich manchmal unterwegs. Sowas wie zum Beispiel, hey, erste Mahnung als Opener in den Betreff reinzulegen und dann zu sagen, erste Mahnung für Ihren Erfolg, Sie haben noch nicht angefangen. was sagst du dazu?
Ja, ist natürlich schon ordentlich provokant. Ja, da kommen wir jetzt zur Relevanz von Betreffzeilen. Also Betreffzeilen haben dann mehr Erfolg, wenn sie Relevanz zeigen und nicht so marktschreierisch sind. Oder wenn der Leser halt auch versteht, was drin ist, dann wird die E-Mail auch eher gelesen.
Also Vanessa schrieb eine Mail, durchschaut, was dann passierte.
Wie lange bist du in der Branche tätig, Vanessa?
Seit 6 Jahren, über 6 Jahren, ja.
Wow. Geschäftsgeheimnis?
Geschäftsgeheimnis, die Frage. Also mein Geheimnis ist, ich fokussiere mich auf E-Mail-Marketing und nichts anderes im Online-Marketing. Also ich bin kein Website-Experte, ich bin kein SEO-Experte, ich mache nur das.
Boah, Vanessa, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Darf ich dir sagen, auf eine Art und Weise, dass ich dich dafür liebe? Weil, das ist das, was wenige können, wenige den Mut haben, das auch mal auszusprechen und wenige es auch wirklich durchziehen. Das ist, also wenn ich jetzt mal an die anderen da außen geben darf, mal ganz knallhart, schaut euch die Vanessa mal an. Das ist wirklich einfach mal ein Standing und das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht immer nur irgendwie, es ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen creepy, wenn wir jetzt im Endeffekt in einen Dönerladen auch chinesische Nudeln und Sushi bekommen, was bedeuten soll, du hast eine Expertise, die hast du ausgelebt und dementsprechend natürlich auch, ja, es ist einfach eine Professionalität nach außen zu tragen. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Und dementsprechend auch die Bitte an euch da draußen, copy-paste, macht es genau wie Vanessa. Ist einfach richtig.
Genau, viele da draußen sind, viele Unternehmer begegnet, die irgendwie so eine Grundangst haben, irgendwann nicht mehr genug zu verkaufen. Und aus dieser Angst heraus machen sie quasi ihr Business zu einer Art Tante-Emma-Laden, Gemischtwarenladen, wo es alles gibt. Und da hatte ich auch vor gar nicht so langer Zeit ein Gespräch mit einem Unternehmer, der meinte, nein, ich kann nicht weniger anbieten, sonst verkaufen wir ja nicht. Ich muss doch alles, was ich irgendwie kann, draufschreiben auf die Webseite. Und da sträubt sich irgendwie gefühlt innerlich alles dagegen von meiner Seite, weil gerade diese Fokussierung, da ist man letztendlich ein Experte in einem Thema und Leute wollen davon, also wenn sie ihren, ich nenne jetzt einfach mal irgendein Auto, ein Ferrari, den wollen sie nicht zu einer Alltagswerkstatt bringen, sondern die wollen ihn einfach zu einem Fachhändler. Und wenn man jetzt in Richtung E-Mail-Marketing geht oder auch Marketing, Online-Marketing, wollen sie natürlich auch von den Experten betreut werden. Also von dem her, Vanessa, genau die richtige Entscheidung.
Ganz kurz, Vanessa, was ist dir gerade aufgefallen? Ich bin gespannt, ob du unsere Podcasts jetzt gehört hast. Was ist dir jetzt gerade aufgefallen? Was hat Markus gerade das allererste Mal gesagt?
Eine Marke.
Eine Automarke, verdammt nochmal. Hammer, sorry, Entschuldigung, wir haben ein ganz anderes Thema, aber es ist das allererste Mal, ohne was gerade. Hast du einen Telefonanruf bekommen von irgendeiner Förderung oder so? Ja,
Max, nein, wir müssen da wohl offen reden. Wir können ganz offen darüber reden, genau. Es findet kein Sponsoring statt.
Er hat gerade das allererste Mal eine Automarke sofort rausgebasht. Okay, die Zeiten ändern sich anscheinend, Markus. Okay, läuft bei dir. Nein, sorry, Vanessa, zurück zu dir. Ich habe die Frage vergessen. Nochmal.
Nein, ich habe keine Frage gestellt. Ich habe uns nur ermutigt und euch da draußen, unsere lieben Zuhörer, auch die Fokussierung eures Businesses, das ist das Beste, was ihr machen könnt.
Okay, aber lass uns auf E-Mails reingehen. Vanessa, wenn du E-Mail-Marketing machst, gibt es denn da so eine Lifehacks? Also klar, Betreffzeit hatten wir jetzt, glaube ich, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Der Inhalt. Ich habe gerade das Thema heute mit meinem Mitarbeiter gehabt, HTML-Websites. Kennst du das Thema? Ich gehe davon aus.
Ich weiß, dass es auch HTML-E-Mails gibt.
Danke.
Die mache ich nicht. Also
perfekt.
Ich baue meine E-Mails mit einem Drag-and-Drop-Editor, mit einem Tool, das es eben schon vorgibt.
Traumhaft. Zwei Sachen. Eine Bitte an dich. Drag-and-Drop, also ich verstehe, was das heißt. Bitte einmal in der Sprache das alles verstehen. Drag-and-Drop für dich, was bedeutet das in deiner Sprache?
Das heißt, ich habe Elemente, die ich mir in ein E-Mail-Template ziehen kann, wie zum Beispiel, ich möchte hier eine Überschrift, dann möchte ich einen Text, dann möchte ich ein Bild. Das kann ich mir bauen.
Danke. Also nicht falsch, das hat damit was zu tun. Ich möchte immer, das ist mein oder unser größter Anspruch, dass wir halt, ich finde KPIs und ich finde das ganze Denglische super geil und es ist auch total toll, dass wir das alle beherrschen, aber ich will, dass unsere Hörer das alles verstehen und deshalb stelle ich die doofen Fragen, damit ich immer so tue, als ob ich der es nicht verstanden hat, aber damit wir alle über die gleiche Sprache sprechen. Deshalb vielen Dank dafür. Drag-and-Drop-Variante, super, danke, weil ich kann ja mal meine Expertise auswählen, die überhaupt nicht vorhanden ist und dann, Vanessa, bitte gehst du darauf ein. Weil ich habe immer damals gedacht, eine HTML-E-Mail ist ja im Endeffekt so eine Internetseite, also so eine Art Foto, so ein dynamisches Foto, was du dann verschicken könntest, indirekt mit Textinhalten. Aber, und jetzt kommt so, meiner Meinung nach, bei älteren Unternehmern und Unternehmerinnen, die können es ja vielleicht gar nicht öffnen, weil das System das noch gar nicht hergibt, können nicht wissen, wie sie klicken. Und ich bin ehrlich, so ein beschriebenes Wort, gefühlt wie so ein Brief, ist doch irgendwie einfacher und irgendwie erwischst du auch jeden damit.
Ja, also es gibt auch Nachweise, dass diese Plaintext-E-Mails, ich erkläre es auch gleich, ich bin auch kein Denglisch-Fan, aber so bezeichnet man einfach diese E-Mails, die auch gar keine Bilder oder Layout haben, sondern nur Text tatsächlich. Und es funktioniert. Das wirkt auch total persönlich. Also man muss es echt nicht immer so kompliziert machen.
Danke dir. Danke. Das ist ganz wichtig für euch da draußen. Es ist zwar cool, wenn alles gehypt und super ist, aber ihr müsst old-fashioned but good, ne? Also die Telefonakquise hilft immer noch und eine E-Mail hilft übrigens auch immer noch.
Und die Lidfasolle wahrscheinlich auch in deiner Theorie.
Ja.
Ja, ich meine, ehrlich gesagt, ich habe hier so einen Weg, den ich jeden Tag ins Büro fahre und das sind bestimmt zwei oder verschiedene Lidfasolen. Also sie existieren noch.
Also immer so.
Ich habe eine ganz andere Frage. Wir sind ja vor allem im Business, also Unternehmer, Selbstständige. Im B2B-Bereich gibt es da im E-Mail-Marketing Sachen, die man ganz anders macht, als man, sag ich mal, jemand einen privaten E-Mail schreibt oder einen privaten Newsletter oder über, sag mal, einen Spaß-Newsletter.
Ja. Man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Im privaten Bereich ein Newsletter stelle ich mir so vor, ich nehme Outlook, schreibe eine E-Mail und hau mehrere Empfänger in BCC. So kann man auch einen Newsletter schicken. Ich würde sagen, wenn man selbstständig ist oder spätestens als Unternehmen nimmt man E-Mail-Marketing-Tools. Das heißt, man speichert da seine Kontakte und versendet aus diesem Tool heraus. Das hat einfach den Vorteil, A, die Kontakte werden datenschutzkonform gespeichert und B, dieser Versand, der kann ausgewertet werden. Also man hat Einsicht in die Öffnungsrate, Klickrate, Abmelderate etc. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, desto größer die Unternehmen werden, desto mehr wird da in der Regel gemacht, auch mit Automationen. Ja.
Eine ganz kurze Frage für unsere Hörer. Also angenommen, wir haben jetzt mal die Zielgruppe kleine, mittelständige Unternehmen. Wir fangen ruhig mal bei dem Solo-Unternehmer an. Ab wann macht es denn Sinn, meiner Meinung nach, in so ein E-Mail-Marketing-Tool zu investieren? Und die Frage auch, also natürlich, falls du Affinity Links hast, etc. pp., mit dem Passwort PK kriegt ihr übrigens 10% Aufschlag, das ist immer selbstverständlich. Wäre die Frage an euch, oder besser an dich, Vanessa, hast du da eine Empfehlung für so ein Solo-Interpreneur-Marketing-Tool?
Ja, also ich hätte jetzt zwei Fragen raus und ich würde gerne auf die erste zuerst eingehen, weil die ist mir auch wichtig, diese Frage, wann macht es Sinn? Weil man hört so an jeder Ecke, sagen halt Online-Berater oder Online-Coaches so, E-Mail-Marketing ist der wichtigste Verkaufskanal, am besten sofort damit starten. Noch wenn man quasi die Positionierung und Website aufbaut und ich muss halt sagen, nee, also es gibt wirklich ein paar Voraussetzungen, wo man klar haben sollte. Und das sind zum Beispiel die Positionierung, die sollte klar sein, das Angebot, weil ich schicke ja jetzt nicht nur Newsletter und habe da nichts davon oder verkaufe nie irgendwas. Die Leute, die wollen ja auch mehr hören von dir, von deinem Angebot letztendlich. Das Thema sollte halt auch glasklar sein, was man da als Experte an Mehrwert liefert, weil ansonsten fängt man diesen Kanal E-Mail an und verschickt vielleicht ein paar Newsletter und gibt das Ganze dann relativ schnell wieder auf und das hinterlässt halt auch einen blöden Eindruck bei diesen Abonnenten, wenn man dann monatelang sich nicht mehr meldet, weil diese Konsistenz ist halt ganz, ganz wichtig beim Vertrauensaufbau und letztendlich, wenn man sich wo anmeldet und ein halbes Jahr später dann erst wieder ein Newsletter reinflattert, denkt sich ja jeder auch, hä, wer war denn das jetzt, wo habe ich mich da angemeldet? Und so verbrennt man die Kontakte dann eher. Also sagen die Website, die sollte stehen, ein paar Dinge sollten auf jeden Fall stehen und laufen, dass man mit diesem Kanal anfängt.
Darf ich nur eine Zwischenfrage stellen, genau zu dem Thema? Mhm. Weil wenn ich jetzt neu anfange, und das finde ich einen tollen Beitrag, vielen Dank dafür, habe ich ja ein Problem, ich habe ja noch gar nicht so viele Adressen. Und ich finde den Aspekt mit den Google Ads total interessant, erstmal um Adressen zu sammeln. Hast du da im Endeffekt das Thema, also wie stelle ich es mir jetzt vor? Frage ich dann, hey Leute, habt ihr Interesse an einem Newsletter und gehe dann darauf ein? Oder wie würdest du es machen?
Also ich sag mal so, keiner steht in der Früh auf und möchte unbedingt noch einen Newsletter abonnieren. Also ich würde sagen, man muss sich schon erstmal gut mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen und verstehen, was die für Probleme haben und für Bedürfnisse haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil letztendlich ist E-Mail-Adressen einsammeln ein Tausch. Man bekommt diese E-Mail-Adresse kostenlos und im Gegenzug muss man der Person ja schon was liefern, was die auch wirklich interessiert, was attraktiv ist. Und es ist in der Regel entweder ein Thema, das so viel Mehrwert bietet, wo der unbedingt was lesen möchte, dann kann ich sagen, Newsletter zu dem Thema, das ist so spannend. Oder halt in der Regel ein Lead-Magneten. Also unter Lead-Magnet versteht man ein kleines PDF, Checkliste, Workbook, irgendeine kleine Lösung, die quasi dem Interessenten jetzt weiterhilft und so ein schnelles Erfolgserlebnis vermittelt und auch die Arbeitsweise zeigt, um es mal so zu sagen. Und mit Ads würde ich dann starten, wenn ich dann in der Zielgruppenansprache auch so sicher bin, dass ich weiß, die haben genau diese Schmerzpunkte und die kann ich in dem Text auch klar rüberbringen. Weil erst dann funktioniert das Ganze.
Du hast einen wichtigen Punkt vorhin genannt. Da würde ich schon sagen, wenn man Schritt 2 des E-Mail-Marketings, wenn es schon ein bisschen, wenn es professioneller wird. Und zwar die Automation. Da werden viele da draußen sagen, Automation, was automatisiert man denn da? Für mich, ich bin ja selber auch immer Online-Marketing tätig, ist mir das schon klar, was das bedeutet. Aber erzähl du doch mal aus deiner Sichtweise, wann macht Automation Sinn und was kann man damit lösen?
Darf ich noch ganz kurz dazwischenhaken, weil wir hatten noch vorhin eine offene zweite Frage zu dem Empfehlung für ein Programm, damit unsere Hörer sich nicht beschweren darüber, dass wir offene Themen, eine Klammer auf Systeme bauen und keine Klammer zu finden. Also nochmal, deine Frage bitte nicht vergessen. Hast du es dir alles aufgeschrieben?
Ich weiß, dass 3 Fragen sind, aber ich finde es gut, dass dir das auch aufgefallen ist. Die Frage war zum Tool.
Ja.
Ich würde es so gern einfach schnell auf den Punkt beantworten. Und ich verrate euch jetzt einfach, mein Lieblingstool ist Brevo, ehemals Sendinblue.
Aber ich?
Ja.
Sehr gut, Philipp.
2 Daumen nach oben. Ja, die haben einfach super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind ein europäischer Anbieter und tolle Benutzeroberfläche auch, muss man sagen. Aber als gelernte Fachinformatikerin kann ich nicht pauschal Empfehlungen aussprechen. Ich appelliere immer, dass man nicht blind Empfehlungen folgt, sondern auch mal schaut, was habe ich für Anforderungen an das Tool. Und Brevo finde ich halt toll, gerade für die starten, weil es kostenlos beim Start ist. Aber ja, wenn jetzt ein mittelständisches Unternehmen zu mir kommt und sagt, ich habe eine Adressliste von 50.000 Kontakten, dann würde ich schon mal vergleichen und schauen, welches Tool sich da eignet.
Und hast du, wenn ich jetzt ganz frech nochmal fragen darf, hast du da irgendwie einen geilen Link für unsere Hörer oder Hörerinnen? Oder gibt's da, kann man überhaupt Affiliate, also Affiliate ist eine Empfehlung, wo im Endeffekt kostenlos empfohlen werden kann, aber trotzdem jeder was davon hat. Hast du da irgendwas?
Meinst du jetzt
mit Vanessa 20 oder so? Gibt 100% Aufschlag auf den Preis zum Kennenlernen. Nein, oder vielleicht hast du ja manchmal so, ich finde immer so eine kleine Lifehack. Problem, dann auf jeden Fall tu das, aktualisier es und wir leiten alle Leute zu Vanessa auf die Seite, damit alle über Vanessas Link buchen. Was macht ihr damit? Ihr helft Vanessa und ihr helft euch selbst, weil ihr einfach eine geile Empfehlung bekommen habt.
Ja, die Automationen. Warum die Sinn machen, war die eine Frage.
Genau, warum man das braucht und ab wann es denn Sinn macht, die zu benutzen.
Ja. Automationen machen von Anfang an Sinn, weil man von Anfang an immer wieder dieselben Informationen an neue Abonnenten liefern muss. Also jemand, der auf deiner Website landet, der interessiert sich heute für dein Thema genauso wie jemand, der in einem Jahr auf deiner Website landet und gerade nach genau derselben Lösung sucht, wie der heute auf dieser Website ist. Also das war jetzt ein bisschen abstrakt erklärt, aber im Endeffekt baut man Automationen, um quasi häufig gestellte Fragen immer wieder in E-Mails zu packen und quasi an neue Interessenten rauszubekommen. Macht das Sinn?
Ja.
Okay. Ich wollte sagen, der Kunde, es gibt ja unterschiedliche Kunden, aber immer das gleiche Problem. Und wenn man dadurch umso spitzer gefühlt mit deiner Thematik in den Markt geht, kommt in einem Monat der Mensch, der ein Problem hat mit E-Mail-Marketing und sich damit nicht auskennt, und in einem Jahr die gleiche Person, also nicht die gleiche Person, aber die gleiche Zielgruppe, ja, weil das Produkt hat sich ja bei dir hoffentlich nicht geändert. Nur der Mehrwert vielleicht, die Lernkurve oder vielleicht auch gewisse Systemautomatisation oder Verbesserungen oder Updates, die das noch schneller, noch besser und noch einfacher.
Aber hast du denn für unsere Zuhörer denn einen ganz leicht umsetzbaren Tipp? Mal angenommen, unsere Zuhörer, ihr da draußen, ihr habt bereits schon einen Newsletter, den ihr versendet. Dann ist er vielleicht nicht ganz so erfolgreich, weil ihr hört ja heute unsere Folge an, ihr wollt besser werden. Hast du für unsere Hörer dann so ein paar einfache, leicht umsetzbare, nennen wir es mal Hausaufgaben, / Tipps, wie ihr da draußen besser werden könnt?
Markus, hör auf damit, du nimmst es schon vorweg. Wir wollten noch ein bisschen eine Herausforderung schaffen für Vanessa. Wollen wir es einspielen? Wollen wir den Slogan wieder, diesen Jingle wieder einspielen?
Ja, können okay, wir gerne machen.
Jingle, Hausaufgabe. Vanessa, du hast ja bestimmt alle 40 Folgen gehört und dementsprechend weißt du, einer unserer Themen ist eine Hausaufgabe mitzubringen. Und du als Expertin in deinem Bereich würde ich dich bitten, so, damit wir nicht die Bösewichter immer sind, eine Hausaufgabe mal zu platzieren.
Ich platziere euch die Hausaufgabe jetzt und hier.
Geil.
Nicht für uns. Ich würde gerne eure Hörer ansprechen, die eine zu kleine E-Mail-Liste haben oder denken, die könnte noch ein bisschen wachsen. Das hattet ihr vorhin erwähnt. Und zwar checkt doch mal auf eurer Website, wo das Formular überall eingebunden ist. Also unter eingebunden meine ich, wo ist euer Formular platziert. Und platziert das Formular an Stellen, wo die Website-Besucher auch vorbeikommen. Also es sollte auf der Startseite sein. Es ist gut, im Footer zu platzieren. Falls es da zu viel Platz wegnimmt, kann man auch einen Link machen und eine separate Landingpage für den Newsletter bzw. den Lead-Magneten erstellen. Und für alle, die einen Blog haben, die sollten ihren Leadmagneten oder ihren Newsletter natürlich auch auf ihren Blogseiten platzieren. Und was auch nachweislich am besten funktioniert, sind Pop-ups. Die sind ein bisschen schwieriger einzubinden, aber die funktionieren halt sehr gut. Jetzt gebe ich eine Bonushausaufgabe für die, die ihren Newsletter schon am Laufen haben, weil du das dir gerade gewünscht hast. Newsletter dann auch schon regelmäßig rausgeht. Logisch.
Regelmäßig kann auch einmal im Jahr sein. Haha.
Sie sagten regelmäßig.
Also regelmäßiger Newsletter wäre schon mal wichtig. Und wer das schafft, der hat schon mal einige Sterne verdient. Und wer dann noch seine Kennzahlen verbessern möchte, der sollte natürlich gucken, liegt es an der Öffnungsrate, also sollte die besser werden, dann kann man an den Betreffzeilen arbeiten. Gebe ich ganz frech einfach mal weiter, was ich dafür mache. nämlich, ich arbeite natürlich auch mit ChatGPT. Ich erstelle erst den E-Mail-Inhalt, gebe dann den E-Mail-Inhalt an ChatGPT weiter und sage, erstell mir Betreffzeilenvorschläge. Man muss natürlich auch selber ein bisschen mitdenken. Und das ist der Part, wo man mitdenken sollte. In der Betreffzeile, die sollte interessant sein und relevant sein. Also ich sollte schon verraten, um was es geht. Was ist mein Mehrwert? Oder Keywords. Weil wenn der Newsletter nicht gelesen wird, dann will ich zumindest bei meinem Leser mit einem Keyword in Erinnerung bleiben. Und ja, das ist dann vielleicht auch schon mein zweiter Tipp, dass man, wenn man regelmäßig Newsletter schreibt, auch bei seinem Thema bleibt, wie so ein roten Faden und nicht zwischen verschiedenen Themen hinterher springt, weil letztendlich will man ja in den Köpfen der Leser mit einem bestimmten Thema bleiben und ja, das, ich sag mal, das bekommt man hin, wenn man einen Redaktionsplan hat und regelmäßig schreibt und seinem Expertenthema treu ist.
Vanessa, geil, danke. Bei mir stehen jetzt trotzdem Fragen. Und erstmal vielen, vielen Dank und ich bitte euch auch wirklich diese Hausaufgaben umzusetzen. Und der einzige, also der Vorteil übrigens, dass wir einen Podcast machen, ist, ich habe natürlich jetzt nicht alles mitgeschrieben, aber ich weiß ja, wann die Folge rauskommt und dann kann ich sie mir selbst nochmal anhören. Also auch für euch da draußen, ihr dürft jetzt Stopp machen, ihr dürft nochmal 30, 40 Sekunden zurückspulen, Stiftchen rausholen und jetzt nochmal mitschreiben und wer es nicht macht, nochmal zurückspulen und das nochmal jetzt machen, weil das sind heiße Tipps gewesen und wir wollen eine Hausaufgabenkontrolle haben und dementsprechend schickt uns da mal. Was macht ihr denn eigentlich für euer E-Mail-Marketing?
Es gibt noch ganz viele Fragen. Also gerade ich habe einen technischen Hintergrund, von dem her interessieren mich natürlich auch ein Stück weit technikbasierte Fragen. Also ganz einfache Fragen, was auch, sag ich mal, für euch da draußen Fragen sind, die ihr Alltagsbezug haben. Also wann ist deiner Erfahrung nach im B2B-Kontext beste Zeit, um einen Newsletter zu verschicken?
Dienstag, Vormittag.
Dienstag, warum Dienstag?
Geil.
Ich weiß es auch nur über Studien und natürlich auch durch Erfahrungen, weil ich das auch so bestätigt bekomme. Montags haben die Leute keine Zeit, E-Mails zu lesen. Das sind die beschäftigt mit anderen Dingen. Also sie lesen E-Mails, aber nur die wichtigen Sachen. Und ab Dienstag wird die Woche irgendwie so ein bisschen relaxter. Dienstag ist einfach nach wie vor der Tag, Newsletter, die höchsten Öffnungsraten haben, um es mal so auszudrücken. Und das sehe ich auch immer wieder, wenn ich Newsletter über die Woche versende, auch zu verschiedenen Zeiten. Dienstag früh, 8 Uhr, ist die Zeit, wo ich für meine Kunden die Newsletter immer rausschicke, weil sie da die höchsten Öffnungsraten haben.
Kann man denn eigentlich pauschal sagen, dass eher kurze E-Mails mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gelesen werden als längere? Oder gibt es da irgendwo so einen gewissen, eine Gratwanderung, ab welchem Punkt man die E-Mail nicht mehr länger machen sollte?
Das ist eine sehr gute Frage. Da wollte ich vorhin beim E-Mail-Inhalt noch einhaken. Tatsächlich funktionieren kürzere E-Mails viel, viel, viel besser als lange E-Mails. E-Mails sollten kein Blog sein. Dann sollte man wirklich lieber den Text auf eine Blogartikelseite stellen und darauf einen Link setzen. Wir wollen, das ist wie mit dem Scrollen mittlerweile, wir wollen die Info, was ist drin für mich. Ist es, der Leser fragt sich, bietet mir das Mehrwert, brauche ich das jetzt und muss ich auf diesen Link klicken? Also wenn es relevant ist für den, dann wird der klicken. Aber bei zu viel Text verliert man die Leser auch und bei zu vielen unterschiedlichen Themen in der Regel auch. Also am allerbesten eine E-Mail pro Thema und wenn es mehr Themen sind, dann macht lieber drei E-Mails draus.
Darf ich mal ganz, also zwei Fragen einmal. Auch ganz wichtig für euch da draußen, da möchte ich ganz kurz auf das Thema eingehen. Das ist auch für das Thema im Bereich Vertrieb super wichtig. Pyramidales Denken. Was bedeuten soll, gib das mal bitte bei Wikipedia ein oder irgendwelchen Suchfenstern, was ganz einfach bedeutet, wenn ich eine Frage stelle, dann kann mein Gegenüber entweder sagen, 5 Stunden lang, um was es geht und welche Inhalte. Wenn ich aber keine Zeit habe, reicht mir ein Ja oder Nein. Und wenn ich dann frage, bitte warum, dann geh auf die Erklärung ein. Das heißt, pyramidales Denken, man fängt mit einer Spitzeninformation an, ja oder nein. Und wenn ich dann die Zeit und die Aufmerksamkeit habe, dann gehe ich die Pyramide runter und hole mir breiteres, eingefächertes Wissen. Meine Frage, die aber da noch bei dir mit einspielt, liebe Vanessa, ist, was heißt denn eigentlich Regelmäßigkeit? Weil ich habe zum Beispiel den einen oder anderen E-Mail-Verteiler, auf dem ich mich ganz oft austrage wieder, ist dieses typische einmal die Woche, wo ich sage, boah, und bei manchen bin ich so gefühlt schon am Warten, wann kommt denn endlich mal die nächste E-Mail. Hast du da auch eine Empfehlung für uns?
Sehr gerne. Darf ich nur kurz was dazu sagen, zu dem, was du gerade davor gesagt
gerne.
Hast, weil es thematisch jetzt dazu passt. Und zwar zu diesem kurzes Ja oder Nein reicht. Das wäre jetzt einfach noch so ein Hack von meiner Seite für die, die E-Mail-Marketing schon machen und das auch nochmal einfach auf so eine neue Stufe heben wollen. Und das sind One-Click-Umfragen. Das heißt, ich schicke ein Newsletter, mache dem eine Umfrage, indem ich frage, hey, welches Thema oder welches Thema interessiert dich gerade oder welches Problem ist gerade dein dringendstes oder was wünschst du dir am meisten? Und ich biete denen 2-3 Links an zum Klicken, also 2-3 Themen natürlich auch. Und dann kann man so, erstens mal bekommt man mehr Interaktion, also man verwandelt einen stillen Leser in einen, ja, aktiven Leser, muss man sagen. Und man findet extrem viel über seine E-Mail-Liste raus. Also wenn man sich da reinfuchst und eine schlaue Umfrage macht, ich mache das einmal im Jahr mit meiner Liste, hat mich unglaublich weitergebracht.
Zweite Frage war bei mir, warte ganz kurz, Pyramide, genau, wie oft ist die Regelmäßigkeit relevant?
Danke. Die Regelmäßigkeit, ich würde sagen, also Regelmäßigkeit ist zum einen relevant, einfach weil es da um Verbindlichkeit geht. Also man sollte bestenfalls am Anmeldeformular schon sagen, wie oft kommt dieser Newsletter. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob der jetzt alle 2 Wochen oder einmal im Monat kommt. Viel wichtiger ist, dass du mitteilst, so oft kommt er und dich dran hältst, weil das schafft diese Verbindlichkeit und dieses Vertrauen.
Und, geil. Ja, danke. Ja. Da haben wir ja das Thema Verbindlichkeit auch schon mal bei uns gehabt. Und das Thema für uns Vertriebler ist, glaube ich, ne, das ist unser Ego und auch eben im Endeffekt das Ergebnis und nicht das Erlebnis. Und da ist das Verbindlichkeitsthema ein immenser wertvoller Tipp. Auch nochmal an euch Hörer da draußen. Do what you pray, ne? Also mach das, was er auf gut Deutsch sagt und nicht immer hier irgendwie, um alles in der Welt, alle rosa Brillen aufzusetzen. Do what you pray ist wirklich, das ist das Wichtigste. Ne, macht das, was ihr auch sagt. Genau, ey, cool, Vanessa, sehr, sehr geil.
Was sind aus deiner Sicht die Sachen, die man tunlichst vermeiden sollte, wenn man einen Newsletter schreibt? Bei welchen Aktionen, also quasi die Anti-Aktionen, die ihr da draußen hoffentlich auch jetzt, ab jetzt vermeidet,
No-Gos.
Die No-Gos, die man im E-Mail-Marketing vermeiden sollte, weil wenn man die dann tut, die Leute verliert. Also nicht nur inhaltlich, sondern sprich, die Liste wird immer kleiner und kleiner.
Coole Frage. Ja, also Nummer 1. da muss ich jetzt wieder auf die Betreffzeile zurückkommen. Was die wenigsten wissen, ist, dass die E-Mail-Postfächer wie Google Mail, GMX, Yahoo sowas wie einen Spam-Score haben. Also die haben ihren eigenen Algorithmus, der misst, ob du ein Spammer bist. Und ob du ein vertrauenswürdiger Absender. Und es gibt so gewisse No-Go-Wörter, die den Spam-Score erhöhen. Und das sind eben zum Beispiel in Großbuchstaben schreiben, ganz viele Ausrufezeichen schreiben oder auch Test oder kostenlos im Betreff. Also es sind nicht alle...
ja, das machen Leute.
Ich wollte gerade sagen, kein Scheiß. Ja. Das wäre auch eine davon gewesen, ne? Einfach, aber ist so. Also Mahnung hätte ich groß geschrieben, wenn ich ehrlich.
Also nicht alle Postfächer haben denselben Algorithmus, aber naja, eigentlich ist es auch selbsterklärend, aber ja, sowas gibt es tatsächlich und sowas sollte man vermeiden. Deswegen, ja, Relevanz im Betreff zeigen. Ich glaube, ich sage es heute schon zum dritten Mal oder so.
Ja, es ist einfach extrem wichtig da draußen. Achtet verdammt nochmal darauf.
Ja. Ja, du, ich finde, es ist ja genau das Gleiche, wie man das typische, die Käuferkraft bei der BZ zum Beispiel hier schafft in Berlin. Nackte Oma am Kudamm, das Thema hatten wir ja schon mal, setzt erstmal Aufmerksamkeit.
Du vielleicht, Philipp.
Nein, es ist, sorry, aber dafür kauft man die Schlagzeile. Und wenn sie dann sagt, gibt's bei uns am Kudamm nicht, weil wir haben noch einen bezahlbaren Wohnraum, wupp, hat man urplötzlich die Kurve geknappt. Man hat eine Aufmerksamkeitsspanne geschafft und man hat im Endeffekt die Leute dazu angeregt, 50 Cent oder 70 Cent für eine BZ auszugeben. Und genau, ich glaube, da geht ja auch dein Thema mit der Betreffzeile hin. Das muss halt schon schmackhaft sein, interessant sein, aber halt auch bitte bei der Butter, bei the Fische, nicht dieses abgelutschte aus dem Baulich-Kräutergarten, erbaulicher aus dem Kräutergarten, so eine Art. Also kurze Rede, gar keinen Sinn. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass da halt auch wirklich ein Inhalt drin steht und nicht nur, das ist ja das Gleiche, dieses typische, macht nicht E-Mail-Marketing, um E-Mail-Marketing zu machen, sondern gebt wirklich Mehrwert raus, gebt wirklich Informationen raus. Und dann ist das ein Thema, das ist ja auch wieder ein wundervolles Wort in Englisch, Touchpoint, also ein Berührungspunkt, den ihr setzen könnt mit euren Kunden, der einen immensen Mehrwert hat. Und wenn da die richtige Message draus gehört wird oder gelesen wird, dann ist das ein potenzieller Kunde, der auch dann vielleicht sagt, Mensch, cool, über den Kanal, ja klar, lese ich mir mal durch oder höre ich mir mal an oder ich rufe mal an. Also auch ganz wichtig, Call to Action. Ich finde das immer so lächerlich, wie wir in Englisch hier rumlatschen. Aber die Aufforderung auch am Ende, hey, wenn du Interesse hast, kauf mich. Also diese wirkliche Aufforderung, hey, ich habe hier ein geiles Produkt. Und auch in der Mail darf man auch schon ruhig darüber sprechen, dass man sagt, ey, wir verkaufen unser Produkt. Das ist ja das Gleiche wie jetzt die, also ich darf ja Namen sagen, in dem Bereich zum Beispiel die Metro macht das über WhatsApp oder ähnlich. Also da gibt es ja ganz viele Plattformen, die sowas machen. Und ich glaube halt, also mal unter uns, das wird ja Erfolg haben, weil sonst würden es ja nicht so viele Firmen machen wollen, ne?
Sorry, ich war in Fall, ich wurde gerade verabgelenkt von diesem Ton, sorry. das kann ich nur bestätigen, dass diese Berührungspunkte durch E-Mail eben entstehen können und man die dadurch auch vermehren kann. Und online braucht man nun mal mehr Berührungspunkte als offline. Das ist einfach faktisch so. Und ja, gerade in E-Mails darf und soll man auch verkaufen. Nicht zuletzt sagt man ja auch, die E-Mail-Kontakte oder die E-Mail-Liste, das sind die warmen Kontakte. Also die sind nicht so oberflächlich wie die Social-Media-Kontakte. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit diesen No-Gos, da würde ich gerne noch was anhängen. Und zwar Bilder in E-Mails. Das wissen einfach auch die wenigsten, dass man darauf schauen sollte, dass maximal 600 Pixel breit die Bildgröße sein sollte und auch, sage ich mal, 2 bis 3 Bilder maximal. Ansonsten erhöht es auch wieder den Spam-Score. Das sind, sage ich mal, so ein paar technische No-Gos, wo man dann halt auch einfach eingeschränkt wird. Und ansonsten würde ich sagen, ja, was sind No-Gos? Die E-Mail viel zu lang machen. Das hatten wir eigentlich auch schon.
Zu oft senden. Und
zu oft senden. Ich sag mal, wenn man jetzt sowas wie Launch hat oder gerade was Neues verkauft, dann ist es auch okay, wenn man mal öfters E-Mails schickt.
Ja. Aber sag mal von einem normalen E-Mail. Newsletter.
Für einen normalen Newsletter, ja, wann ist es zu oft, ist quasi die Frage, ja. Also
eine Woche, nicht täglich. Zweiwöchentlich. Zu oft ist es aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn mein Gegenüber nichts zu sagen hat und einfach nur quasi, es steht jetzt im Kalender und wir müssen immer alle, keine Ahnung, jede Woche einen Newsletter raus, aber eigentlich hat sich nichts geändert und eigentlich wissen wir auch nicht, was wir jetzt schreiben sollen. Und wenn ich das als Leser merke, ja okay, die schicken mir einfach, weil es im Kalender steht, in eine E-Mail, aber ich habe jetzt keinen Mehrwert daraus, dann bin ich quasi beispielsweise der Kunde, der sich dann austrägt.
Aber wenn ich das mal ergänzen darf, ich finde das total cool, weil ich musste vorhin an deine Aussage geben, dass man halt einen Newsletter anmeldet und sich dann ein Jahr nicht mehr meldet. Da bin ich übrigens so ein typischer Kunde von gewesen. Also nicht, dass ich das die Käuferkraft gehabt hätte, aber es gab neue Schlösser in Dubai und da gab es die Möglichkeit, sich bei dem Coming Soon, also bei dem kommt demnächst, für Invest in Dubai in Schlösser. Und ich fand die Seite so geil gemacht, dass ich mich echt für den Newsletter eingetragen habe. Und es gibt irgendwie in Dubai jetzt irgendwie so eine riesen, oder soll in Dubai eine riesige Mauer gebaut werden, die aber bewohnt wird. Also das Ding ist halt, da habe ich mich echt eingetragen, weil ich darüber, also ich fand halt krass, was die da bauen. Also ich fand das einfach nur spannend, weil die halt wirklich so einen riesigen Kanal da bauen. Und ich habe halt gedacht, komm, trägst du nicht mal ein als möglicher Investor, dann kriegst du halt andere Informationen. Ich habe, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr nicht eine einzige Coming-Soon-Mail bekommen, wo ich sage, was ist denn, wenn ich jetzt ein potenzieller Investor gewesen wäre? Hätte er mich jetzt spätestens verloren? Das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich auch nochmal ganz wichtig finde, dass man immer nicht, man muss es nicht größer machen, als es ist und man muss es auch nicht mit Biegen und Brechen machen, sondern versucht da auch eine einfache Wiederholungsrate, eine einfache Konsistenz reinzubringen. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert für euch alle.
Liebe Vanessa, mir hat es total Spaß gemacht, aber ich glaube, wir werden, bevor wir zu lange wären und irgendwie wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Thema reden. Ich finde es persönlich total spannend, sich mit E-Mail-Marketing wirklich einfach mal auseinanderzusetzen, es einfach mal richtig zu machen. Du sicher auch. Ich glaube, du hast dich ja nicht umsonst darauf fokussiert, weil es dir Spaß macht und dich begeistert und auch diese Begeisterung du an deine Kunden trägst. Also, große Aufforderung, Hausaufgabe an euch da draußen. Wenn ihr euch mehr mit E-Mail-Marketing beschäftigen wollt, kontaktiert die Vanessa.
Vanessa, hast du denn noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest?
Ich sag danke, dass ich hier bei euch zu Gast sein durfte und sag, macht weiter so mit eurem Mehrwert an die Leute da draußen.
Dann würde ich auch nochmal sagen, Vanessa, einfach nur vielen, vielen Dank. Darf ich die Kontaktaufnahme eigentlich von dir nochmal ganz kurz wiedergeben? Also wir schneiden es notfalls raus, wenn du jetzt Nein sagst. dreimal dürft ihr raten, wie mich Vanessa angesprochen hat mit einer E-Mail. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich, damit hast du mich sofort gecasht. Und wir hatten ja ein kurzes Gespräch dazu gehabt, dass du auch gesagt hast, naja, ich hatte 2-3 Leute angeschrieben, um die darüber zu filmen, dass ich da auch Interesse dran habe. Und ich fand das so toll. Und da sieht man ja mal zum Beispiel, dass deine Arbeit auch wirklich einen Erfolg hat. Warum? Weil du hast mir eine E-Mail geschrieben, ich habe darauf reagiert und heute durften wir dich im Podcast interviewen mit diesem, finde ich persönlich, absolut Mehrwert. Vor allem, weil ich mich auch an diesem Punkt gerade in meinem unternehmerischen Handeln befinde, dass ich über E-Mail-Marketing spreche, aber da werde ich ja auch separat nochmal auf dich zukommen, da freue ich mich schon ganz doll drauf und dementsprechend freue ich mich da. Wenn ihr Fragen habt zu Vanessa, sprecht sie bitte direkt an. Die jeweiligen Kanäle, wenn du sie nochmal erwähnen möchtest, darfst du das gerne machen, sonst dürft ihr natürlich auch gerne auf uns direkt zukommen. Wir stellen den Kontakt her, explizit immer nur mit 10% Aufschlag. Wir sind die Geizen. Nein. Nein, liebe Vanessa. Also nochmal deine Bühne, dein kleiner 60-Sekunden-Pitch, wenn du Bock hast. Und sonst wünsche ich euch allen zumindest von meiner Seite aus erstmal grandiosen Start in die Woche, maximal Erfolg. Und jetzt, Vanessa, deine Bühne.
Ich freue mich, wenn wir uns auf LinkedIn vernetzen. Das ist einfach der Kanal, wo ich zurzeit am meisten aktiv bin. Ihr findet mich auch auf Instagram unter Easy Newsletter Services und ihr dürft sehr gerne auch meinen Newsletter abonnieren. Mein Freebie oder mein Leadmagnet hilft euch dabei, erstmal herauszufinden, ob ihr die Anforderungen erfüllt, um mit E-Mail-Marketing zu starten und gibt auch eine Checkliste, was ihr alles vorbereiten solltet, damit ihr dann auch voll durchstarten könnt.
Da trage ich mich gleich mal ein.
Ja, ich mich auch. In diesem Sinne, shared, liked, teilt und
genau, und 6 Sterne. Einfach findet den letzten einfach, ist euer Problem. Genau. Genau. Teilen, liken, sharen und sonstiges. Ich wünsche euch eine grandiose maximaler Folge. Danke für diese wundervolle Folge mit dir, Vanessa.